Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, produziert in Partnerschaft mit dem Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ja, und trotz ausfallender Formel-1-Saison aktuell haben wir doch endlich mal ein aktuelles Thema. Mein Name ist Kevin Scheuren und über dieses aktuelle Thema spreche ich heute sehr gerne mit meinem Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Aloha.
Und der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany ist natürlich auch da, denn er war verantwortlich dafür, dass diese News, wie sagt man das denn jetzt, rausgekommen ist. He broke the news. Christian Immervoll, hallo.
Hallo Kevin, hallo Ole. Mein Kollege Dieter Renken, oder mein ehemaliger Kollege Dieter Renken, muss man eigentlich sagen, inzwischen ist er zu racefans.net abgewandert. Der spricht ja ganz hervorragend Deutsch, ist aber gebürtiger Südafrikaner und das driftet immer so ein bisschen Denglisch ab. Er sagt immer, die News ist gebrochen.
Ich habe dran gedacht, so, ne, aber ich klang vielleicht doch ein bisschen falsch. Ja, diese News ist tatsächlich eine, die Formel 1 Deutschland eventuell sogar in eine mittelschwere Depression führen kann, denn es deutet sich an, dass Sebastian Vettel, zumindest Stand jetzt, erstmal kein weiteres Formel 1 Cockpit für das Jahr 2021 hat. Nach 6 Jahren, Christian, trennen sich die Wege der Scuderia Ferrari und von Sebastian Vettel. Keine wirklich überraschende Story am Ende des Tages, oder doch?
Es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Leclerc in dieses Team gekommen ist und dermaßen eingeschlagen hat, glaube ich, hat sich die Dynamik bei Ferrari einfach ein bisschen verändert. Leclerc hat ja, das darf man nicht vergessen, und das übersieht man manchmal bei der äußeren Betrachtung, nicht nur einfach die Jugend auf seiner Seite, ein Ferrari-Vertrag bis Ende 2024, wie wir wissen, das ist auch bestätigt, der längste Vertrag, den Ferrari jemals einem Fahrer gegeben hat. Auch das ist ein klarer Vertrauensbeweis. Und da wurde es einfach ein bisschen schwierig ab dem Zeitpunkt, wo Leclerc in dieses Team kam, von Anfang an sehr, sehr konkurrenzfähig war. Sebastian Vettel diesen Anfang 2019 noch deklarierten Status, wie haben Sie gesagt, Sebastian Nummer 1, Leclerc 1b, glaube ich, oder so irgendwie. Mhm. Ich kann mich nicht mehr ans Original-Wording erinnern. Sehr schnell war klar, dass Leclerc mehr ist als eine Nummer 1b. Und das hat die Dynamik in diesem Team ein bisschen gegen ihn geändert. Und jetzt, wo Sebastians Vertrag ausgelaufen ist, und er, glaube ich, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Binotto Arriva Bene ersetzt hat und dieses Team sich so ein bisschen neu aufgebaut hat, auch die Nestwärme vermisst hat, die Unterstützung, die Rückendeckung, da war es nicht mehr ganz überraschend, dass es vielleicht tatsächlich so kommen könnte. Die Gerüchte gibt es ja auch schon seit Wochen, dass das ein Thema ist, dass der Ferrari verlassen könnte. Als es dann aber jetzt sich tatsächlich konkretisiert hat, ist bei so einer großen Geschichte dann doch immer so, dass man irgendwie noch ein Aha-Erlebnis hat. Sebastian Vettel verlässt Ferrari, ohne die Mission vollbracht zu haben, mit Ferrari Weltmeister zu werden, wobei mich ein Leser ja schon mit Recht korrigiert hat. Heute natürlich 2020 kann theoretisch noch passieren. Also das müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall ein mittleres Erdbeben in der Corona-Zeit. Ja. Auch eine, die Nachwirkungen haben wird auf den Rest des Transfermarkts für 2021, aber darüber werden wir mit Sicherheit noch sprechen, Kevin.
Absolut richtig. Ole, als Einziger hattest du ja in unserer kleinen Saisontipperei bei unserer sagenumwobenen Live-Sendung vor dem großen Preis von Australien, zu dem Zeitpunkt fand er ja noch statt, getippt, dass Sebastian Vettel seinen Vertrag nicht verlängern wird. Christian und ich haben gesagt, er wird verlängern. Jetzt kannst du natürlich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, du bist das Orakel, ja, das ist das Erste. Ja, aber nichtsdestotrotz, diese Wortwahl, die er in der Pressemitteilung dann gewählt hat, hat er wirklich sehr emotional gesagt, oder doch emotionslos, dass es keine weitere Basis für eine Zusammenarbeit so wirklich gab. Ja, und dass er sich in den letzten Monaten Gedanken gemacht hat und gemerkt hat, es gibt Sachen, die man mit höherer Priorität ausstatten muss, als ja offensichtlich einen neuen Vertrag bei Ferrari. Wie hast du das wahrgenommen heute?
Ja, also gerade den letzten Satz, der ist natürlich wahnsinnig interessant. Gerade jetzt zu dieser Zeit könnte man natürlich drauf kommen, dass er jetzt mal überlegt hat, brauche ich das eigentlich? Brauche ich die Formel 1? Was kann ich noch erreichen? Was kann ich mit Ferrari erreichen? Und vielleicht hat er dann gesagt so, ja gut, vielleicht lasse ich es halt auch erstmal. Vielleicht, ich brauche es gerade nicht. Ich bin viermal Weltmeister. Mit Ferrari wäre das wahrscheinlich sowieso nichts, weil das Auto, naja, ist immer mal so. Leclerc ist sowieso eigentlich ja, die Nummer 1 im Team, vom Team natürlich aus. Und deswegen hat er vielleicht dann ja, gesagt, so, ich verlänge den Vertrag mal nicht. Ich gucke mal einfach, vielleicht kommt was um die Ecke. Ja? Vielleicht hört Lewis tatsächlich auf oder es kommt was anderes Spannendes und so. Und dann kann ich mal sagen, okay, mache ich das. Aber vielleicht ja, sage ich auch, ich brauche es einfach gar nicht. Weil das Ding ist ja, würde es jetzt eine rein sportliche Entscheidung sein? Würde er jetzt, keine Ahnung, hätte er schon woanders unterschrieben zum Beispiel oder würde es um was anderes gehen, um Geld oder was weiß ich was, dann hätte er das ja nicht so gesagt. Also die Frage ist, was soll dieser Abschnitt in diesem Statement, wenn es rein sportliche oder wirtschaftliche Gründe hat? Also ich glaube, da stecken auch sehr viele persönliche Gründe dahinter. Vielleicht wird er jetzt Simracer, er hat ja damit angefangen. Vielleicht ist das jetzt so sein neues Steckenpferd. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich meine, ich kenne Sebastian Vettel nicht, aber er macht jetzt natürlich schon den Eindruck, dass er jetzt schon eher, schützt ja sein Privatleben sehr und er wirkt ja immer sehr down to earth irgendwie. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt gerade durch Corona gesagt hat, weißt du was, ach komm, lassen wir einfach. Ich fahre vielleicht ein bisschen GT Masters. Er fährt ja so, glaube ich, sein Bruder, soweit ich weiß. Vielleicht mache ich einfach so Spaßdinger irgendwie, aber Formel 1 brauche ich eigentlich gar nicht.
Natürlich stellt sich bei den meisten unserer Hörer, aber auch den Lesern von motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com, Christian, die Frage, woran ist es denn am Ende gescheitert? Ist es das Geld gewesen? Wir haben auch die Frage bekommen und wahrscheinlich wird es darauf keine genaue Antwort geben, weil aus Vertragsverhandlungen bei Ferrari tritt jetzt nicht so viel raus. Sollte eine Rolle festgeschrieben werden für Sebastian Vettel und das wollte er nicht. Er tut sich ja schon schwer, in dieses zweite Glied zu rücken. Bei Red Bull, wir erinnern uns, ist er gegangen, als Daniel Ricciardo stärker wurde. Sein Teamkollege bei Ferrari war jahrelang Kimi Räikkönen. Keine wirkliche Gefahr für seinen Nummer-1-Status. Und als dann Leclerc kam, du hast es angesprochen, ging das alles ein bisschen nach hinten los für ihn. Kannst du uns etwas über die Gründe sagen, warum das jetzt nicht geklappt hat mit Sebastian Vettel und Ferrari?
Ich kann natürlich, weil ich nicht in seinen Kopf reinschauen kann, auch nur spekulieren. Aber ich hab so meine eigenen Theorien dazu, was da gerade passiert ist und was in seinem Kopf so ein bisschen vorgeht. Das erste ist, Hockenheim 2018 war das, als er das Auto versenkt hat, oder? Ich weiß, dass er damals schon bei Ferrari nicht die volle Rückendeckung gespürt hat mehr. Soweit ich weiß, lief er danach auch zum anderen Teamchef und nicht zu, damals war es ja noch Arriva Bene, wenn ich den Kontext richtig im Kopf habe. Das heißt, da hat man schon gemerkt, wenn der in seiner schwersten Stunde sich woanders sozusagen an die Schulter ausweint, stimmt irgendwas mit der Chemie nicht. Und Sebastian Vettel ist ein Fahrer, der muss sich extrem wohlfühlen in einem Team. Ich glaube, diese komplette und bedingungslose Rückendeckung, die er bei Red Bull hatte, unter anderem auch durch Helmut Marko, die hat er bei Ferrari nie gespürt. Und zu dem Zeitpunkt, dass dann auch noch Binotto Arriva Bene abgelöst hat und dieses Team so ein bisschen in den Umbruchprozess ging, das war der zweite Schritt meiner Meinung nach, weil soweit ich informiert bin, kam er auch mit Binotto nie so richtig klar. Das dritte war, dann haben wir schon ein bisschen besprochen, die Ankunft von Leclerc. Erstens sportlich, weil es ihm der sportlich einfach extrem schwer gemacht hat und zweitens auch mit dieser ganzen politischen Apparatur, die da dranhängt. Nicolas Todt, weiß man ja, ist der Manager von Charles Leclerc. Nicolas Todt wiederum ist der Sohn von Jean Todt. Das ist alles ein bisschen vernetzt und Ferrari ist von Haus aus schon ein politisches Team. Ich glaube, dass Leclerc auch politisch einmal einer sein wird, wenn er ein bisschen älter ist, auf den wir zurückblicken als ganz, ganz großen politischen Formel-1-Fahrer. Vielleicht ist er das jetzt noch gar nicht so selbst, aber ich glaube, sein Umfeld versteht es, die Schritten zu ziehen. Und ich glaube, das ist was, worauf Sebastian Vettel einfach keine Lust hat. Was, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt wird, ist diese ganze Motorengeschichte mit diesem Fiat-Deal und diesem angeblichen Betrugsverdacht. Das ist ja auch entstanden. Oder ich weiß nicht, ob es entstanden ist, aber zumindest ist es unter Binotto dann hochgekocht. Und ich glaube, dass auch das Sebastian Vettel nicht so toll fand, dass er jetzt sozusagen in eine Ecke gedrängt wird, wo er möglicherweise mit illegalen Mitteln, also da bleibt was an mir hängen. Der Sebastian Vettel ist ein echt, zumindest möchte er das sein, ein sehr extrem sauberer Rennfahrer, ja, dem die Ethik des Sports auch enorm wichtig ist. Und ich glaube, dass er auch damit so seine Schwierigkeiten hatte. Und wenn du das alles zusammenzählst, dann geht die Rechnung einfach nicht mehr auf, ja, und fehlt auch die Perspektive. Und der letzte Dolchstoß, meiner Meinung nach, Außenbetrachtung, wie gesagt, nichts, worüber ich mit ihm jetzt gesprochen hätte oder ähnlich, weil momentan kann man ja auch nicht mit ihm sprechen, war, glaube ich, schon das Geld. Und das steht gar nicht mal im Widerspruch zu dem, was er in der Pressemitteilung gesagt hat, nämlich, dass ihm Geld nicht wichtig ist und auch nie sein wird. Das nehme ich ihm hundertprozentig ab. Ich glaube, es geht nicht um die Dollars auf dem Konto. Ich glaube, es geht um die Wertschätzung, die mit Geld einhergeht. Und mit diesem, es wurde ja über zwei Vertragsangebote berichtet, über ein erstes, das stand in der Gazzetta dello Sport ursprünglich, ein angeblicher Jahresvertrag mit dramatischen Gehaltseinbußen. Später haben die geschätzten Kollegen von F1insider.com berichtet, dass es ein zweites Angebot gab, auch mit sehr stark reduziertem Gehalt, aber auch mit sehr stark eingeschränkter Laufzeit, also nur 2 Jahre. Und parallel dazu zu wissen, dass Ferrari sich mit Leclerc 5 Jahre committet, das geht, glaube ich, für Sebastian Vettel nicht. Da fehlt ihm die Wertschätzung, die damit einhergeht. Also ich glaube, dass dem völlig wurscht ist, ob jetzt auf seinem Konto tatsächlich die Dollars eintrudeln. Aber die Wertschätzung, die Geld letztendlich auch aussagt, auch für seine Aufbauleistung, die er bei Ferrari zweifellos gebracht hat, weil als er 2014 in dieses Team kam, war es nicht wahnsinnig gut aufgestellt. Das, glaube ich, war dann das oder vielleicht der letzte entscheidende Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wie es jetzt weitergeht, da komme ich jetzt nochmal auf die Pressemitteilung zurück. Er hat da ja auch angedeutet, dass man gerade in Zeiten wie diesen gewisse Dinge ein bisschen anders priorisiert oder so ähnlich. Ich habe den genauen Wortlaut nicht im Kopf, aber sinngemäß gibt das, glaube ich, ganz richtig wieder. Ich habe versucht, mich, bevor wir jetzt hier aufgezeichnet haben, hatte ich so eine halbe Stunde Zeit nach dem Duschen und bin ein bisschen rumgelegen und habe mir überlegt, was ich heute Schlaues zum Besten gebe. Sebastian Vettel tickt ganz anders als zum Beispiel Lewis Hamilton oder als Max Verstappen. Ja, der hat sowas wie ein Leben außerhalb der Formel 1. Den interessiert auch nicht Social Media. Ich glaube, wenn der nach Hause kommt in die Schweiz nach dem Rennen, dann ist er tatsächlich der Familienmensch mit seiner Freundin, die er schon seit Ewigkeiten hat. Er hat jetzt 3 Kinder da, hat ein wunderschönes Haus in der Schweiz, sehr natürlich alles, also nicht irgendwie so eine Schickimicki-Villa in LA, ja, sondern was, wo er sich beschäftigt. Da schraubt er vielleicht an seinen Bikes rum, wie auch immer. Jetzt ist dieser 32-jährige junge Mann in der Blüte seines Lebens, ja, sage ich mit meinen 38, hat plötzlich monatelang Zeit, bedingt durch diese Corona-Krise, seine 3 Kinder mal einfach in Ruhe aufwachsen zu sehen und vielleicht dann und wann mal am Moped rumzuschrauben oder draußen irgendwie beim Fischteich irgendwas zu reparieren und merkt vielleicht, dass dieses ganze druckfreie Leben mit Frau und Familie auch ganz schön sein kann und denkt sich vielleicht auch mal, wenn der ganze Stress jetzt wieder losgeht, dann ist das wieder weg. Dann sehe ich meine Kinder eben nicht aufwachsen, weil die Winterpause ist ja auch inzwischen verschwindend kurz. Und vielleicht würde er das anders bewerten, wenn du sagst, gut, toll, bei Ferrari, das läuft super und mein Lebenstraum ist unmittelbar zum Greifen nah, aber das ist ja nicht mehr. Es war ja mal, aber das ist ja nicht mehr. Und dass du dann sagst, da bleibe ich vielleicht lieber zu Hause und genieße das, als mir das noch anzutun, wo ich mir selbst eh nichts mehr beweisen muss, wo es natürlich schade ist, dass ihm dieser Traum nicht aufgegangen ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich versuche, mich in seine Situation reinzudenken. Und das ist alles nur Theorie, was ich jetzt vor mir gebe. Ja? Aber ich glaube, der einzige Grund, warum er seinen Rücktritt nicht sofort bekannt gegeben hat, weil das wäre eigentlich der elegantere Abgang gewesen, weil dann wäre es hundertprozentig seine Entscheidung gewesen sozusagen, ist der, dass er vielleicht noch wartet auf irgendeine hochattraktive Tür, die aufgehen könnte. Darüber werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen. Aber das ist, wie gesagt, alles Theorie, aber wenn man Sebastian Vettel so ein bisschen über die Jahre beobachtet hat, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist keiner, für den die Formel 1 wichtiger ist als die Kinder. Und vielleicht hat Corona tatsächlich ein bisschen was dazu beigetragen, dass er darüber auch anders nachgedacht hat. Und möglicherweise hat er das mit seinen Worten in der Pressemitteilung angedeutet.
Man muss auch mal bedenken, sein Vater ist ja auch ein ganz wichtiger Teil in seinem Leben und der zählt zur Risikogruppe. Das heißt, jede mögliche Infektion, die jetzt noch kommt, und man weiß ja auch nicht, wie das weitergeht, ja, also wie lange das ein Thema sein wird, könnte natürlich auch eine Gefahr für die erweiterte Familie sein, für seine direkte Familie elterlicherseits. der Zeitpunkt.
Diese Prioritätenverschiebung übrigens, Kevin, weil du da gerade kommst, das haben wir, finde ich, auch so ein bisschen schon in Melbourne gesehen. Ja. Als die ganzen anderen Fahrer da noch geblieben sind, in der Hoffnung oder für die Möglichkeit, dass da ein Rennen stattfindet, nur Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen haben sich in den Flieger gesetzt und sind nach Hause geflogen. Beide, die auch ein bisschen ähnlich ticken in ganz vielen Belangen. Also das ist auch ein Signal in die Richtung, meiner Meinung nach.
Absolut richtig. Das ist
natürlich aber auch so ein bisschen die Frage, warum sollte er eigentlich weiterfahren? Also es wird ja jetzt auch gemunkelt, da kommen wir sicherlich auch noch gleich zu, Renault und McLaren oder vielleicht sogar Mercedes, weil Toto Wolff irgendwas gesagt hat und sowas. Nur die Frage ist ja, ich meine, gut, er ist erst 32, das ist jetzt nicht wahnsinnig alt, aber er ist viermal Weltmeister. Also was will er denn noch erreichen? Also fünfmal Weltmeister, ja, aber das ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, gemessen daran, dass da immer noch ein Lewis Hamilton ist, wahrscheinlich auch nicht mehr lange, aber dann kommen da natürlich Max Verstappen und Charles Leclerc und vielleicht noch irgendwann George Russell, Carlos Sainz und so weiter und so fort. Also auch wenn er natürlich immer noch das Können und das Talent hat, ist ein fünfter Weltmeistertitel sehr unrealistisch und vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Ich meine, es gibt nicht so viele in der Formel 1, die viermal Weltmeister geworden sind. Also kann man da vielleicht dann auch schon mal sagen, gut, ich habe jetzt alles erreicht. Was soll ich ja eigentlich noch? Klar, wenn Mercedes sagt, komm mal vorbei, überlege ich mir das vielleicht nochmal, weil es dann vielleicht ein bisschen realistischer ist. Aber an sich, ich glaube nicht, dass sein fünfter Titel vielleicht, ja, sein Ziel ist, wenn dann mit Ferrari sicherlich. Aber so, also was soll's? Also vielleicht, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass er sagt, nee, komm, lassen wir einfach. War eine schöne Zeit, aber Dankeschön, das war's von mir. Und dann fährt er vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht so ein paar Sachen noch macht, aber jetzt nicht auf so einem hochkompetitiven Niveau. Also ich sehe ihn jetzt weder in der WEC noch irgendwie bei den Indycars. Vielleicht in der DTM sollte es die noch geben, ja. Oder so vielleicht mal irgendwie 24 Stunden auf dem Nürburgring mit einem Opel Astra oder irgendwie so. Aber selbst das ist schon ein bisschen unrealistisch. Also ich glaube auch eher, dass er komplett aufhört.
Stimme ich dir hundertprozentig zu, Ole, weil was will Sebastian Vettel bei Renault? Ja, das wird ja auch wieder, selbst wenn es gut geht und die Wahrscheinlichkeit, auch wenn ich mich mit Renault ja immer da großes Vertrauen hatte, aber es endet langsam auch. Selbst sollte das klappen, und das ist schon eine sehr kühne Ansage eigentlich, dass die in 2-3 Jahren um den WM-Titel fahren. Daniel Ricciardo hat den Glauben daran ja auch verloren. Da muss er erstmal Aufbauarbeit leisten, bevor er Früchte erntet. Und dann erntet er vielleicht Früchte, ja, und hat den gleichen politischen Saustall mit Abite Bull und Prost, nur in klein sozusagen, wie er ihn bei Ferrari auch hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er dafür sagt, dafür lasse ich Frau und Kinder zu Hause sitzen. Ich glaube tatsächlich, das Einzige, was ihn reizen könnte, wäre echt ein Auto, wo er sagt, da setze ich mich rein und habe die Chance, sofort nochmal Weltmeister zu werden. Ja. Der allergrößte Traum wäre natürlich dieser Titel mit Ferrari. Damit wird er erstmal ein bisschen beschäftigt sein, glaube ich, dass er das jetzt nicht erreicht hat, weil das ist, ich glaube, das war tatsächlich sein Jugendtraum, so wie Michael Schumacher, Ferrari Weltmeister zu werden. Aber alles andere mit 3, 4, 5 Jahre Aufbauarbeit kann ich mir nicht vorstellen, dass ihn das juckt.
Also zu Renault zu gehen ist ungefähr so, als würdest du jetzt irgendwie zu Hertha oder zu Schalke wechseln. Das sieht auf dem Papier nett aus und da ist auch vielleicht ein bisschen Geld, aber das ist einfach ein kompletter Sauhaufen und das wird nicht funktionieren. Also das glaube ich nicht.
Wir werden ein paar Alternativen thematisieren. Auch umgekehrt, ja. Wer könnte ins Ferrari-Cockpit neben Charles Leclerc kommen? Da müssen wir natürlich auch noch drüber quatschen und wir haben einige Fragen von euch bekommen, die wir Christian stellen werden. Ein bunter Cocktail für ihn heute, ja, an diesem, ja, sehr interessanten Tag für Formel-1-Fans. Das Ende der Ära Vettel bei Ferrari wird am 31.12.2020 anstehen. Wir machen gleich weiter hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ihr seid immer noch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Schorren, an meiner Seite Ole Waschkau und Christian Immervoll vom Motorsport Network Germany. Dort ist der Chefredakteur. Ja, und wenn ihr das YouTube-Video seht, werdet ihr hinter mir auf dieser Seite das legendäre Bild von Michael Schumacher und John Todt sehen. 2000 im Ferrari, 20 Jahre. Es ist ja jetzt her, dass Michael Schumacher auf Ferrari das erste Mal Weltmeister geworden ist. Der große Traum von Sebastian Vettel. Er kann noch wahr werden. Ja, also wenn die Saison noch startet und der Ferrari ist gut und Sebastian Vettel ist gut, dann traue ich ihm schon zu. Jetzt, wo er auch weiß, dass das endet, vielleicht mit dieser Leichtigkeit Chance zu haben, doch Weltmeister zu werden auf Ferrari. Aber dafür muss er am Ende an Lewis Hamilton vorbei. Lewis Hamilton ist tatsächlich ein interessantes Thema, Christian. Denn wenn wir über Alternativen für das Ferrari-Cockpit sprechen, gibt es da das eigentliche Orakel der Formel 1, nämlich Eddie Jordan. Der ja tatsächlich gesagt hat, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wechseln wird. Toto Wolff hat heute auch gesagt, dass Sebastian Vettel für jedes Team attraktiv ist. Also im Wortlaut. Ein Tausch, Hamilton und Vettel. Hat Eddie Jordan doch recht am Ende?
Das weiß ich schon. Die Michael Schumacher hat mir ja auch nicht geglaubt, die Michael Schumacher Nummer damals. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wir wissen ja, darüber haben wir auch letztes Jahr schon gesprochen, dass es diese Gespräche gegeben hat mit John Elkann. Das wurde, glaube ich, auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit geführt, was allerdings zum jetzigen Zeitpunkt anders ist als damals, ist, dass man komplett committed ist auf Leclerc. Ich glaube, das ist tatsächlich der Fahrer, den Ferrari als Nummer eins aufbauen möchte, so wie damals mit Michael Schumacher. Und in dieses Konzept passt Lewis Hamilton eigentlich nicht rein. Lewis Hamilton, ob er zu Ferrari möchte, ich glaube nur dann, wenn Daimler den Stecker zieht und aus der Formel 1 aussteigt. Ansonsten wäre, glaube ich, schlecht beraten, einen lebenslangen Vertrag als Brand Ambassador, wo Stirling Moss ist ja gerade leider von uns gegangen, der war ja bis zu seinem letzten Tag immer noch Mercedes-Benz Botschafter. Also diese Legacy, dieses Erfolgs zu vermarkten, dieses Vermächtnis von Mercedes-Benz und Lewis Hamilton, das ist eine Geschichte, die kannst du eigentlich nicht gehen lassen. Und ich glaube, das weiß Lewis Hamilton auch sehr zu schätzen. Aber ich glaube auch, das hat weder er noch Toto Wolff in der Hand, sondern wenn die Daimler AG sagt, wir haben hier Corona-Krise, wir verkaufen deutlich weniger Autos, wir stehen unter Druck, weil wir Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, weil wir Mitarbeiter entlassen müssen, weil der Betriebsrat dann berechtigte Fragen stellt, warum man sich gleichzeitig ein Formel-1-Programm leistet, wo man eigentlich eh nichts mehr gewinnen kann, dann ist halt für Lewis Hamilton die Mercedes-Option auch weg, auch wenn es da vielleicht eine Nachfolgelösung in irgendeiner Form geben würde. Dann gibt es, glaube ich, eine Außenseiterchance, dass Lewis Hamilton noch bei Ferrari landet. Vorstellen kann ich es mir irgendwie nicht. Also es passt so von der Chemistry einfach nicht gut zusammen. Und ich glaube, Ferrari war am erfolgreichsten mit einer klaren Nummer 1, mit Michael Schumacher damals. Und ich glaube, dass man dieses Konzept jetzt mit Charles Leclerc wieder aufbauen möchte. Deswegen sehe ich Lewis Hamilton nicht bei Ferrari. Ausschließen würde ich es nicht, kann man auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Weil ich glaube, es ist unfassbar viel in Bewegung, gerade bei fast allen Teams eigentlich. Weil, um da mal die Ausgangslage der Silly Season sozusagen festzuhalten, die einzigen von den Top-Teams und Top-Fahrern, die unter Vertrag stehen, sind Leclerc und Verstappen. Alles andere ist eigentlich offen.
Ja, und dann kommen wir mal auf dieses zweite Cockpit bei Ferrari zu sprechen oder auf die Alternativen, Ole. Wir haben von Kevin Herrmann, oder ich habe von Kevin Herrmann über meinen Twitter-Account @kevin_scheuren. Übrigens könnt ihr auch den beiden Jungs folgen, @olewaschkau. Ja, er hat seinen Namen geändert, ganz wichtig. Ich habe in der letzten Podcast-Beschreibung noch seinen falschen Namen genutzt, das habe ich ganz schnell geändert. @olewaschkau und @mst_christian_n. Kevin Herrmann hat mir geschrieben und die beiden Namen, die jetzt am heißesten gehandelt werden bei Ferrari, sind ja Daniel Ricciardo und Carlos Sainz. Und er hat da so seine Theorien und die will ich ganz gerne mal so in den Raum werfen und Ole dich dann zum Kommentar freigeben. Seine erste These, Ricciardo wäre sowohl kurz- als auch langfristig die bessere Wahl, denn er gibt gutes Feedback. Er ist momentan wahrscheinlich der Schnellere im Vergleich auch zu Carlos Sainz. Er passt besser zu Ferrari, der italienische Wurzeln hat, kann als Sympathieträger für die Fans funktionieren. Und in 3 bis 4 Jahren würde Ferrari sicherlich einen aus der Academy ranziehen und dann wäre vielleicht für Daniel Ricciardo eh Schluss in der Formel 1. Heißt, ein letzter großer Vertrag bei einem großen Team für den Australier und danach Platz machen für Schwartzmann, Illet, Schumacher. Ja, wer weiß, ob Mick Schumacher nicht dann doch ein Ferrari-Cockpit bekommt. Also, die erste Theorie, Daniel Ricciardo. Wie findest du das, was Kevin gesagt hat? Und was ist deine eigene Meinung dazu?
Ja, Ich finde es ein bisschen schwierig. Also das kam ja sofort auf. Also als es hieß, irgendwie Vettel hört bei Ferrari auf, kam sofort Ricciardo und Sainz. Und ich kann die Argumentation verstehen. Also er wäre natürlich ein absoluter Sympathieträger und er ist auch ein guter Fahrer. Mehrmaliger Grand Prix-Sieger, auch gerade im Rennen immer sehr gut. Allerdings, also ich kann es von Ferrari aus Seite kann ich verstehen, warum man ihn nehmen würde. Ich weiß allerdings nicht, ob Daniel Ricciardo sich Charles Leclerc antun würde, wenn er von Max Verstappen geflüchtet ist. Das ist irgendwie für mich ein bisschen unlogisch, weil er hat da exakt genau die gleiche Situation wie bei Red Bull, weswegen er zu Renault gegangen ist. Gut, er könnte natürlich einen gut bezahlten Vertrag dafür 2-3 Jahre rausholen. Ein bisschen lustlos fährt er ja jetzt schon rum. Also tue ich ihm ein bisschen Unrecht, aber verdient ja bei Renault jetzt nicht so schlecht. Und seine Leistungen sind jetzt okay, aber schwierig. Deswegen kann mir das nicht vorstellen, warum Daniel Ricciardo das... Also natürlich, klar, für Ferrari waren super cool. Möchte, glaube ich, jeder mal. Aber dann ist da halt Charles Leclerc. Also letztes Jahr hätte ich gesagt, okay, letztes Jahr hätte ich auch, vorletztem Jahr hätte ich auch gesagt, Lewis Hamilton, habe ich auch, glaube ich, vor 2 Jahren gesagt, Lewis Hamilton geht zu Ferrari, weil sein großes Idol Ayrton Senna ja da nie war. Mittlerweile glaube ich es halt auch nicht, war eben, weil Charles Leclerc da ist. Und das ist die klare Nummer 1. Das ist das Aushängeschild von Ferrari und jeder andere, der auch ein bisschen mehr im Rampenlicht steht, und das ist Daniel Ricciardo genauso wie Lewis Hamilton natürlich noch mehr, ist da, glaube ich, ein Störfaktor, sowohl nach außen hin als auch rein sportlich. Auch wenn Daniel Ricciardo ja schon so ein bisschen loosey-goosey, sage ich mal, mit jedem klarkommt. Aber ich glaube, wenn Daniel Ricciardo zu Ferrari geht, will er da halt auch was erreichen. Und ich glaube, das kann er einfach nicht, weil da ist halt Charles Leclerc. Deswegen von Ferrari-Seite aus, ja, okay, kann man über Daniel Ricciardo aufgrund der Erfahrung und der Grand Prix-Siege und Poles und was weiß ich was nachdenken. Aber ich sehe das irgendwie überhaupt nicht als realistisch.
Christian, als man bei Ferrari sich dafür entschlossen hat, Charles Leclerc ins Cockpit zu setzen, wäre Daniel Ricciardo ja ein Kandidat gewesen, theoretisch, neben Sebastian Vettel. Da hat man sich gegen ihn entschieden. Dann musste er in Anführungsstrichen zu Renault. Warum sollte sich Ferrari für 2021 jetzt plötzlich für Daniel Ricciardo entscheiden?
Also Charme hat es ja irgendwie, ja, dass der schnell Auto fahren kann, super Überholer ist mit seiner Art, bei den Tifosi sehr gut ankommen würde. Das glaube ich alles, hat ja auch irgendwo in seinem Stammbaum sogar italienische Wurzeln. Ich glaube, sein Vater ist direkt Italiener oder von italienischer Abstammung zumindest. Also passen würde das. Allerdings wird mir gesagt, und da sind wir wieder bei den Informationen, die ich gestern Abend erhalten habe, dass Ferrari eigentlich schon klar ist mit Carlos Sainz. Das habe ich mir heute Morgen auch noch von der zweiten Quelle bestätigen lassen. Ich glaube, da geht es eigentlich nur noch darum, also Sainz möchte hin, Ferrari möchte ihn. Man hat auch schon die Konditionen ausgehandelt, das liegt alles auf dem Tisch. Nur McLaren muss dem noch zustimmen. Jetzt habe ich mich im ersten Moment gefragt, Moment, warum muss McLaren dem noch zustimmen? Der hat doch nur Vertrag bis Ende 2020. Die einzig logische Konstellation kann die sein, dass da noch eine Option existiert, auf ein drittes Jahr zu verlängern für 2021. Meistens laufen diese Optionen bis Ende Juli. Und solange Sainz nicht weiß, ob McLaren diese Option zieht oder nicht ein freies Geleit sozusagen erhält, wird er einfach nicht unterschreiben und wechseln dürfen. Weil ansonsten hätte er beim Contract Recognition Board, ähnlich wie Jenson Button damals, Verträge mit 2 Teams. Ich glaube auch, oder ich meine zu wissen, immer ein bisschen schwierig, die richtigen Worte zu finden bei sowas, dass McLaren eigentlich schon weiß, wen sie möchten als Nachfolger für Carlos Sainz, nämlich eben Daniel Ricciardo. Auch da ist man schon sehr, sehr weit in den Gesprächen und Verhandlungen. Aber das hängt eben jetzt alles, also da geht eine Reaktion nach der anderen. Ricciardo muss erst bei McLaren zusagen, damit McLaren dem Wechsel von Sainz zu Ferrari zustimmt. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, oder die ich mir bis heute Morgen gestellt habe, ist, wenn Daniel Ricciardo weiß, dass bei Ferrari ein Cockpit frei wird, dann wird er alle Hebel in Bewegung setzen, da zu landen. Die Antwort, die ich darauf bekommen habe, und ich kann natürlich nicht verraten, von wem, aber die Antwort, die ich darauf bekommen habe, war, das Thema ist relativ schnell beendet, weil genauso wenig, wie sie ihn vor 2 Jahren wollten, wollen sie ihn halt jetzt. Und wenn er da nicht unterkommen kann, dann wird er, glaube ich, auch tatsächlich bei McLaren unterschreiben. Weil, dass er bei Renault weggeht, das ist so gut wie gesetzt. Dass er zu Red Bull zurückgeht, halte ich für ausgeschlossen. Mercedes hat, also warum sollen sie Ricciardo nehmen, wenn sie Hamilton Bottas haben und vielleicht Vettel kriegen können, sehe ich auch nicht. Halte ich tatsächlich für eine sehr, sehr realistische Variante. Dass wir also, Vettel geht entweder in Rente oder es tut sich irgendwo eine überraschende Tür auf. Sainz wechselt zu Ferrari, Ricciardo wechselt dafür zu McLaren. Das ist, glaube ich, Stand heute das realistischste Szenario. Ob es dann wirklich so kommt, schauen wir mal. Weil, wie gesagt, es hängen momentan noch so viele Fragezeichen rum. Bleibt Daimler überhaupt in der Formel 1? Macht Lewis Hamilton weiter? Da ist schon noch einiges unklar. Aber ich glaube, dass das im Moment am wahrscheinlichsten ist.
Ich möchte wieder Kevin Herrmann reinbringen, der zu Carlos Sainz auch eine These hatte, die ich tatsächlich sehr griffig finde. Und zwar findet er Carlos Sainz in Bezug auf die letzte Saison overhyped, denn es war in seiner Formel-1-Saison erst das zweite Teamduell nach Rennduellen, was er gewinnen konnte gegen Lando Norris, einem Rookie, der im Rennen des Öfteren auch von Pech verfolgt war, der sich nicht so wirklich zeigen konnte, gegen den er aber das Qualifying-Duell verloren hat. Ja, also Lando Norris hat das Qualifying-Duell bei McLaren gewonnen. Das letzte Mal, dass er ein teaminternes Duell gewinnen konnte, war gegen Daniel Kwiat übrigens im Toro Rosso einst, und das ist auch schon eine ganze Weile her. Und er sagt auch, wäre der 2019er McLaren so schlecht wie der 2018er McLaren gewesen, würde kein Hahn nach Carlos Sainz krähen. Für Sainz bei McLaren spricht für ihn, dass er sich da was aufbaut, dass er da ein hohes Standing hat, dass er einen Teamkollegen hat, mit dem er sich gut messen kann. Ja, und McLaren eigentlich auf dem Weg nach oben ist, während Ferrari, ja, man weiß nicht so genau, wo Ferrari am Ende des Tages ist. Christian. Was bringt Carlos Sainz denn für Ferrari mit? Ich meine, natürlich ein talentierter Fahrer, ein guter Rennfahrer, aber am Ende eben auch einer, der natürlich mit einer gewissen politischen Basis ausgestattet ist durch seinen Vater, Carlos Sainz Senior. Also wer Drive to Survive sieht, also die Familienbande der Familie Sainz sind stark. Man grillt gerne zusammen und man macht gerne verschiedene Sachen zusammen. Wunderbar. Oles Katze ist jetzt auch im Bild. Schön.
Was soll ich machen? Das ist normal. Vielleicht ist die Katze das Orakel, wer jetzt wohin geht.
Sie kam, als es um Science ging, ne? Und sie macht auch ein S mit dem Schwanz. Guck dir das mal an. Guck dir
das
mal an.
Ich glaube, das spricht
jetzt macht dafür. Sie ein C. Ja. So, also Christian, was bringt Carlos Sainz Ferrari im Vergleich zu Ricciardo?
Ich glaube, all das, was du gerade gesagt hast, also guter, starker Fahrer, aber vielleicht auch ein bisschen overhyped. Wobei ich schon glaube, dass der sehr, sehr gut ist. Ja, man darf nicht vergessen, der hat bei Toro Rosso an der Seite von Max Verstappen eigentlich nicht sehr viel schlechter ausgesehen. Und Max Verstappen ist meiner Meinung nach einer der Top 3, neben Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Der ist schon sehr, sehr stark. Ich glaube, was Ferrari in ihm sieht, und ich glaube, wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass Ferrari sich ausrichtet auf ein Nummer-1-Szenario um Leclerc herum. Und ich glaube, da sehen sie in Sainz den perfekten Ergänzungsspieler. Von den fahrerischen Qualitäten, was du richtig eingeworfen hast, der Vater, ja, zweifellos auch ein sehr, sehr politischer Vater, Manager-Vater. Aber alles andere passt Sainz da perfekt rein. Und ich glaube auch, dass Sainz Junior, unabhängig vom Vater, der vielleicht hinter den Kulissen für ein bisschen Wirbel sorgen wird, ich glaube, dass Sainz Junior nicht in der Hinsicht ist wie sein Vater, sondern dass der schon mal dazu bereit wäre, eine Teamorder auch zu akzeptieren auf der Rennstrecke. Und ich glaube, das sieht Ferrari in Sainz. Was Sainz in Ferrari sieht, ist, glaube ich, ich habe Max Verstappen fast geschlagen. Ich nehme es auch mit Leclerc auf. Und bei McLaren, sagen wir so, wenn du die Möglichkeit hast, Ferrari zu fahren in deiner Karriere, die kommt nicht jeden Tag. Davon können ganz viele ein Liedchen singen. Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, ja, die waren alle knapp dran, haben es dann aber doch nicht hingekriegt oder haben dann dieses Angebot eben doch nicht unterzeichnen können. Das ist einfach eine Chance, zu der kannst du fast nicht Nein sagen. Deswegen glaube ich, dass er aus seiner Sicht daran auch sehr, sehr interessiert ist. Auch eben ausgestattet mit dem Selbstbewusstsein, dass er es auch mit dem Leclerc aufnehmen kann. Und für Ferrari ist er die, wie gesagt, perfekte Nummer 1B. Und damit meine ich wirklich Nummer 1B und nicht Nummer 2, so ähnlich wie Bottas bei Mercedes. Also ich glaube, dass der durchaus das Zeug hat, dass er Leclerc auch pusht, antreibt, dass er Leclerc dazu bringt, das Beste aus sich rauszuholen. Dass er dann und wann mal einen Grand Prix gewinnt, so ähnlich wie Bottas, das gegen Hamilton ja auch gelegen, immer wieder mal im Qualifying vorne ist, sodass nie langweilig wird im Team, aber im Zweifel dann doch klare Fronten herrschen. Das ist, glaube ich, der Charme an dieser Konstellation.
Ole, gibt Carlos Sainz damit mehr auf, als er gewinnen kann, deiner Meinung nach, wenn er das macht?
Also ein bisschen fraglich, weil McLaren hat jetzt 2019 ein gutes Auto gebaut. Ich weiß halt aber nicht, wie das Auto 2020 und 2021 ist. Also das Force India hatte auch mal jetzt über die Jahre immer mal einmal ein gutes Auto und dann nicht mehr so. Also ich traue zwar McLaren zu, dass sie auch den Sprung an die Spitze konstant wieder schaffen, in der Besetzung, die auch abseits der Cockpits herrscht, und dass die wieder so halbwegs zumindest zur alter Stärke zurückkehren können. Aber das ist halt eine noch größere Wundertüte in meinen Augen, als es Ferrari ist. Und bei Ferrari weiß man, okay, die sind immer irgendwie gut. Also natürlich wollen die ja schon um die WM kämpfen, auch Weltmeister werden. Aber so jetzt in den letzten Jahren, wirklich schlecht war Ferrari ja nie. Also es wurde dann immer schlecht geredet von Medien und Fans, insbesondere dann natürlich auch Sebastian Vettel. Aber man hat ja jetzt eigentlich, ich glaube, außer 2016 und 2014 in der Hybrid-Ära immer mindestens ein Rennen gewonnen. Man ist 2017, 18 Vize-Weltmeister geworden mit Vettel. Also so schlecht war das jetzt nicht. Und letztes Jahr war es ja auch ganz okay, sage ich mal. Klar, bei Ferrari erwartet man immer ein bisschen mehr. Aber das ist eigentlich eine relativ sichere Bank. Und Carlos Sainz ist doch sehr konstanter Fahrer. Ob er jetzt überhyped ist, weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht eher bei Lando Norris mal anklopfen. Aber das ist ein unglaublich guter Fahrer, der zum Beispiel ja auch die World Series bei Renault ziemlich dominiert hat. Und Christian hat es richtig gesagt, gegen Max Verstappen nicht allzu schlecht aussah. Und der ist halt immer eigentlich für eine Pole und für ein Podium und für einen Sieg gut, ist wahrscheinlich an guten Tagen unschlagbar, so wie es Bottas auch ist, so wie es damals auch Barrichello war. Und genau so einen braucht man ja. Alle anderen, Daniel Ricciardo, könnte ein bisschen tricky werden. Und Carlos Sainz ist halt, glaube ich, auch vom Charakter her ein bisschen ruhigerer Typ. Das heißt, der bringt vielleicht da auch ein bisschen Ruhe und Besonnenheit mit, ist ein guter Arbeiter. Ähnlich wie es auch ein Antonio Giovinazzi wäre. Und Charles Leclerc ist ja nun mal schon eher das Gegenteil. Und deswegen wäre das eigentlich eine sehr gute Wahl, weil du dann eine gute Balance hast. Und du hast jemanden, wo du weißt, der macht nicht den Nico Rosberg. Also er ist nicht so gut, aber er ist so gut, dass man damit auf jeden Fall ein Backup für Leclerc hat und für die Konstrukteurs-WM jemanden hat, der gute Punkte einfahren kann.
Ich bin gespannt. Also ich habe da meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe Carlos Sainz nicht so klar als Nummer 1B. Ich sehe ihn auch nicht so als so ruhigen Typen, muss ich sagen. Also wenn man ihn auch bei Drive to Survive beobachtet, da schlummert einiges. Und
gut, also ich gebe dir in gewisser Weise recht, das Konfliktpotenzial ist schon da. Ähnlich wie es Esteban Ocon sieht auch nett aus, aber hat auch mit Sergio Perez seine Probleme gehabt. Also ja. Das will ich. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen so sein Antrieb, also sich, ja, okay, ich mache das jetzt erstmal, aber ich kann doch ein bisschen mehr, als die Leute mir zutrauen. Also die Möglichkeit gibt es natürlich, aber auf Papier jetzt erstmal das, was man so weiß, ist er das erstmal nicht. Das kann natürlich anders werden. Das war ja bei Nico und Lewis auch mal anders.
Also wenn ich Ferrari wäre, ist aber nur meine Meinung, und wir wissen ja, wenn Christian was sagt, dann tritt das auch ein. Also ne, man muss mal wieder hier... Applaus dafür, erneut ein Volltreffer gelandet mit einer Story, muss man ganz einfach mal so sagen. Dann wird das passieren, aber ich möchte trotzdem so ein bisschen rumspekulieren. Warum bedient sich Ferrari denn nicht einfach bei Alfa Romeo und macht da dann Platz für einen Rookie für 2021, sprich Kimi Räikkönen zurückholen? Das muss ja, eigentlich so. Der Weg sein.
Das ist nämlich genau der Punkt.
Nein, Spaß beiseite. Ich würde mutig sein. Ich würde Giovinazzi nehmen, einfach um ihm das Vertrauen auch zu zeigen. Du kannst es jetzt machen, wenn du eine klare Nummer 1 willst. Ich glaube, dass Giovinazzi, wenn man mit ihm vernünftig arbeitet, durchaus in der Lage sein könnte, solide Ergebnisse einzufahren. Damit riskierst du natürlich deine Konstrukteurs-WM, weil du wirst weniger Punkte einfahren, im Zweifel vielleicht mit ihm. Du könntest Kimi natürlich zurückholen, also wenn er darauf Bock hat, wo ich so meine Zweifel hätte. Und du könntest bei Alfa Romeo dann tatsächlich 2021 einen aus der Academy reinsetzen. Das könnte ein Mick Schumacher sein, ja, das könnte ein... Es muss ja eigentlich Mick Schumacher sein, wenn Sebastian Vettel die Karriere beendet und man in Hockenheim 2021 nochmal Rennen fahren möchte. Christian.
Nein.
Deswegen bist du hier auch der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany.
Wobei, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei Kevin, ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht passieren wird, aber Giovinazzi, ich würde wahrscheinlich auch Giovinazzi wählen als Teamchef. Einfach, der ist ein guter Arbeiter, der hält auf jeden Fall die Fresse. Er hat ja, was war das, 2018, wo er da irgendwie im Simulator sich fast totgefahren hat, so nach dem Motto, an Überstunden, weil er Ferrari dann nochmal ein neues Set abgegeben hat, womit sie dann sonst auch schneller waren. Und er hat sich bei Alpha ja auch nicht allzu schlecht gemacht. Und das Wichtigste eigentlich, er ist Italiener. Und wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, für Ferrari einen Italiener da reinzusetzen, der natürlich die klare Nummer 2 ist, der ist halt nicht Barrichello, der ist halt Irvine, sind wir mal ganz ehrlich. Das hat schon viel auch mit Prestige zu tun. Also ganz unrealistisch finde ich es nicht. Es wird wahrscheinlich Carlos Sainz, aber ich finde die Wahl nicht so schlecht, weil ich glaube, der wird sich da auch nicht allzu schlecht machen. Also der ist auch noch jung und der lässt sich auch gut vermarkten. Der ist jetzt auch gut beim E-Sports immer so ein bisschen dabei. Und man könnte die Academy nutzen. Also so dumm fände ich das nicht.
Also was sicher stimmt, ist, dass Giovinazzi natürlich in der Hinsicht, wenn du einen Wasserträger suchst für Leclerc, wäre perfekt. Ja, weil da teile ich deine Einschätzung, Ole, hundertprozentig. Der würde keinen Mucks machen. Ja, das Potenzial für Spannungen ist da bei Carlos Sainz sicherlich echt größer. Aber ich glaube, dass letztendlich fehlt es für ein Ferrari-Cockpit. Und da reden wir dann von den 6 besten Cockpits in der Formel 1, wenn wir die 3 Top-Teams nehmen. In diesen Kreis gehört er für mich nicht. Das ist vielleicht ein hartes Urteil, aber Giovinazzi gehört für mich nicht zu diesen herausragenden Fahrern oder nennen wir es einen erweiterten herausragenden Kreis, ja, von vielleicht 8 bis 10 Mann in der Formel 1. Ich sage immer, wir haben da die Top 3, das sind wirklich die, die über den anderen stehen. Und dann gibt es noch so 4, 5, die Kategorie Bottas, Nico Hülkenberg, die da vielleicht mitmischen können an guten Tagen, Carlos Sainz jetzt auch zum Beispiel. Aber auch da gehört Giovinazzi für mich nicht dazu, weil vielleicht ist es ein bisschen unfair, ihn aufgrund dieser Saison an Kimis Seite zu bewerten, aber Kimi war jetzt schon an Vettels Seite nicht der, der wirklich konstant mit Vettel mithalten konnte. Er konnte das an guten Tagen, das hat er auch zuletzt in Austin dann ja bewiesen. Zweifellos unfassbar schnell, aber sicher jetzt nicht mehr die Benchmark in der Formel 1. Und da ist die Distanz zu Giovinazzi dann in Summe doch ein bisschen zu groß. Ich akzeptiere, dass Giovinazzi noch am Anfang seiner Karriere steht und mit Sicherheit viel dazulernen wird und sich auch weiterentwickeln wird und vielleicht dadurch auch schneller wird. Aber ich glaube, für Ferrari reicht es einfach vom Talent her nicht ganz. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, also ist es wahrscheinlich auch richtig. Und Kimi wird wahrscheinlich auch nach dieser Saison aufhören und dann ist da auch Platz frei für Mick. Ich bin ja aber wirklich erstaunt, wie viele Leute wirklich glauben, dass Mick Schumacher dieses Cockpit einnimmt bei Ferrari. Also ich setze mal hier so. Nein.
Das glaubt wirklich wird jemand nicht, ernsthaft. Also das ist halt die Sache. Ne? Das glaubt,
wird nicht passieren. Also es wäre natürlich cool, auch für die Formel 1 in Deutschland und so weiter. Und ja, ein Schumacher im Ferrari, super, aber nicht im nächsten Jahr. Es gibt natürlich auch noch das Gerücht, dass Sebastian Vettel jetzt schon aufhört und Giovinazzi die Saison fährt. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Ich möchte mal aber einen Namen in den Raum werfen. Was ist mit Lance Stroll?
Der ehemalige Ferrari Junior immerhin. Ja, ja? Eben. Also da denkt keiner mehr drüber nach. Ja? Bitte. Vielleicht hat man Robert Kubicas Vertrag auch noch irgendwo rumliegen und kann ihn wieder reaktivieren.
Liegt noch irgendwo rum.
Ist ja auch also,
da sind wir auch direkt wieder bei Hülkenberg dann, oder?
Ja, warum redet eigentlich keiner über Hülkenberg? Oder hier, der da, Alonso. Ne?
Alfonso, ja.
Bestimmt schon angerufen.
Der hat auf jeden Fall schon angerufen, da kannst du dir aber mal ganz sicher sein.
Ja. Gut, wir machen nochmal eine kurze Pause, dann haben wir noch ein paar Hörerfragen und natürlich müssen wir über diesen Domino-Effekt nochmal sprechen. Ich meine, der könnte ja eintreten und was wir hier ganz gerne machen im Podcast ist natürlich auch spekulieren. Und Christian, wir müssen natürlich diese Frage klären, was denn da gestern los war bei dir. Ja? Also wer jetzt wann, wo, welche News hier gemacht hat und da finde ich, das sollten wir auch nochmal hier besprechen im Podcast. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, mit dieser Hammermeldung heute, dem Ende von Sebastian Vettel bei Ferrari am Ende der laufenden Saison. Es kam auch die Frage von Raphael Zink, den haben wir ja auch schon hier öfters im Podcast gehört, Christian, der wollte nochmal, du hast es ja auch recht transparent nochmal klargestellt, wann wurde welche News öffentlich, wer hat sie veröffentlicht, kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz einordnen? Ich glaube, das ist auch hier für den Podcast nochmal ganz wichtig.
Da kann ich vielleicht komprimiert auf ein paar Minuten die Geschichte des gestrigen Abends erzählen, weil man muss dazu sagen, ich bin ja grundsätzlich im Urlaub. Ja, man wird es nicht vermuten, aber ich habe den heutigen Tag diesen großen Vettel-Hypes um den Abschied vom Ferrari habe ich am Vormittag streichend in der Streichhalle mitbekommen, weil meine Gartenhütte ein frisches Gesicht bekommt. Und nachmittags haben wir neue Thujen eingepflanzt. Ja? Also ich bin eine Stunde vor dem Podcast dann nochmal ins Bett gegangen und habe mir das Smartphone geschnappt und ein bisschen durchgelesen, was eigentlich so alles passiert ist, um überhaupt vorbereitet zu sein. Aber gestern Abend um 22.40 Uhr hat bei mir das Telefon geklingelt. Ich lag auch da schon im Bett und habe schon die rollenden Augen meiner Freundin gesehen, ja, sie unbekannte Nummer, und fragt mich, wer ruft um die Zeit an? Ja, es muss irgendwas Wichtiges sein. Also habe ich es relativ lang klingeln lassen, mich dann aber doch dazu durchgerungen, ja komm, es muss wichtig sein, geht gar nicht anders. Und dann halt telefoniert und wurde über verschiedene Dinge informiert. Und nein, natürlich kann ich nicht verraten, das ist, glaube ich, auch allen Hörern klar, mit wem ich telefoniert habe. In einem Detailreichtum, der schon sehr, sehr umfangreich war. Dann hat es am gleichen Abend noch ein zweites Telefonat gegeben. Dann war für mich klar, okay, die Geschichte steht. Man hat mir auch schon gesagt, dass klar ist, dass Ferrari um 10 Uhr morgens das kommunizieren möchte. Ich glaube, sie haben es dann um 9 gemacht. Das ist möglicherweise irgendwie UK-Zeitzonen, keine Ahnung. Oder vielleicht hat man einfach reagiert und die Geschichte ein bisschen vorgezogen. Das weiß ich nicht. Und dann habe ich halt die Geschichte geschrieben und formuliert und mich so beim Drücken des Absenden-Buttons, das macht man halt einfach irgendwie, wenn man den Tag exklusiv wo drauf klatscht, mich nochmal rundum versichert, dass da jetzt eh keiner irgendwie vor uns dran war, weil kann man ja nicht ausschließen. Es gab, glaube ich, auch ein paar Journalisten, die darüber informiert waren, dass heute Morgen mit einer Stunde Vorlauf vor der Pressemitteilung was veröffentlicht werden kann, die sich auch in diese Vereinbarung gehalten hat. Tobi Grüner ist im Übrigen einer davon, so wie er nachher auf Twitter erklärt hat, kann ja auch jeder nachlesen. Übrigens, liebe Grüße an den Tobi, ich fand die Reaktion sehr, sehr fair und transparent. Jedenfalls sind wir dann online gegangen, ich habe hier die Daten vor mir, deswegen blicke ich jetzt in die andere Richtung, um 23.42 Uhr. Die Bild ging online um 0.54 Uhr und Automotor und Sport um 0.23 Uhr. Bei denen war ein bisschen ein komischer Fall, weil da stand 11. Mai, ja, aber im RSS-Feed konnte man halt auslesen, das haben die einfach manuell rückdatiert. Da ist auch ein Unfall passiert, das war anscheinend gar keine böse Absicht, möchte ich auch gar nicht unterstellen. Warum mich das ein bisschen geärgert hat und warum ich das heute auch öffentlich thematisiert habe, war, wenn die Bild sagt, sie hat was exklusiv oder eine Auto, Motor und Sport, ist mir das völlig wurscht. Ja? Also auf dem deutschen Markt weiß jeder, wer wir sind. Jeder weiß auch, dass wir, oder nicht jeder, da gibt es mit Sicherheit welche, die anderer Meinung sind, aber die meisten wissen, dass wir einigermaßen seriös arbeiten. Nur als ich die Geschichte dann gelesen habe, und da lag ich schon wieder im Bett, das war so um 2.30 Uhr morgens, glaube ich, und sehe dann, weil man verfolgt dann ja so einen Riesenscoop immer, ja, hinterher, was passiert, wer greift den auf, wo ist das überall, sehe ich so, Reuters, läuft über einen Agenturticker. Was geben die als Quelle an? Bild und Automotor und Sport, nicht uns. Sehe BBC, wir kommen nicht als Quelle vor. Sehe den Guardian, wir geben die als Quelle an? Bild und Automotor und Sport. Und das hat mich natürlich gewurmt und deswegen war es mir ein großes Anliegen, das richtig zu stellen. Wissend, dass das die Leser überhaupt nicht juckt, wer da jetzt zuerst war. Nur in der Branche ist es halt nicht ganz unwichtig. Ja? Auch ein bisschen für die Bebauchpinselung des Egos des Journalisten will ich auch gar nicht abstreiten. Aber ja, so ist es gelaufen. Ich glaube, dass Bild und Automotor und Sport schon auch, das möchte ich gar nicht dementieren, wussten, was passieren wird. Die aber vorhatten, am nächsten Morgen rauszugehen, in Absprache mit Ferrari, von denen, die das offiziell gesteckt bekommen haben. Ich habe es halt über einen anderen Weg erfahren, wurde nicht von Ferrari informiert, hatte dadurch auch keinerlei Sperrfristen, an die ich mich halten musste. Und als die das dann gesehen haben, so stelle ich es mir zumindest vor, ist natürlich irgendwie Alarm gewesen und habe mir gesagt, so, jetzt müssen wir die Geschichte aber raushauen, weil anders geht's nicht. Also ein bisschen Verständnis dafür. Trotzdem finde ich es sehr, sehr schade. Ich würde nicht behaupten, dass ich eine Meldung exklusiv habe, wenn ein anderer die zuerst rausgehauen hat. Ja. Aber gut, bin jetzt auch kein Böse, ist halt so gelaufen. Ich glaube, die Leser, die Hörer, die wissen, wo es zuerst stand, das war bei uns und damit ist die Sache auch gegessen.
Okay, dann kommen wir zu Hörerfragen. Ole, eine, die ja auch gerne an dich geht an dieser Stelle. Dr. Sid bei Twitter hat auf unseren Tweet unter @startinggridf1, dort könnt ihr uns gerne auch folgen, gefragt, was würde ein Karriereende für Formel 1 Deutschland in Anführungsstrichen bedeuten und auch für dich, wenn Sebastian Vettel sagt, ich beende meine Karriere?
Also für mich macht das keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Das ist natürlich schade, weil die Formel 1 damit einen doch großen Fahrer verliert, wenn er wirklich aufhört. Einen viermaligen Weltmeister, absolut sympathischen Typen. Ich war jetzt aber weder irgendwie großartig Vettel-Fan noch irgendwie Anti-Vettel, sondern der ist für mich eigentlich wie mehr oder weniger jeder andere auch, meine ich nicht negativ, aber er fährt halt mit und dann fährt er halt nicht mehr mit. Aber für Deutschland und für viele Vettel- und Ferrari-Fans wäre das natürlich doch schon sehr, sehr schwierig, weil, sind wir mal ganz ehrlich, in Deutschland wird die Formel 1 in erster Linie wegen deutschen Fahrern geguckt und das ist nun mal Sebastian Vettel und dann fährt er zufälligerweise auch noch bei Ferrari. Und wenn das einfach nicht mehr der Fall ist und kein deutscher Fahrer am Start ist, dann zeigt sich halt mal wieder, dass der Deutsche generell Sportarten nur guckt, wenn da auch Deutsche aktiv sind. Das gilt natürlich für mehrere Länder, aber gerade in diesem Fall ist es natürlich, hat es natürlich eine ganz andere Prägung durch Michael Schumacher. Und man hat es ja 2007, 2008 gesehen, 2009. Wobei 2009 war Vettel dann ja auch schon ein bisschen weiter. Aber nehmen wir mal 2007, 2008, also die beiden Jahre ultimativ nach dem ersten Karriereende von Michael Schumacher. Ja, die waren schon sehr durchwachsen, sagen wir mal. Sowohl, wenn ich mich richtig erinnere, von den Zuschauerzahlen, als auch so generell vom Interesse. Und da weißt du ja nicht auch, für wen du sein sollst. Ich fand super, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kam ja Sebastian Vettel dann auch relativ schnell. Dann ist ja ein bisschen die Frage, interessiert man sich halt mehr für den Sport oder für die Person Sebastian Vettel? Und wenn die natürlich nicht mehr fährt, ja, dann wird es halt schwierig. Dann werden wahrscheinlich doch relativ viele nicht mehr gucken. Dann kann man natürlich auf Mick hoffen. Allerdings frage ich mich da ja immer, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ob Mick jetzt wirklich so einen riesen Boom nochmal auslöst oder ob das einfach eine nette Randnotiz wäre, wenn der Sohn von Michael Schumacher da Ferrari fährt, dass man dann mal irgendwie ein paar Rennen guckt. Und dann war es das halt auch wieder, weil dann ist es halt wieder die Formel 1 und da ist der gängige Formel 1-Fan, gerade der auch noch aus der Michael Schumacher-Zeit kommt, doch eher generell auch oft kritisch, ja, aufgrund von Regeln und hier echte Männer und hier und Halo und was weiß ich was. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das einen Unterschied macht, so einen großen. Es wird einen Unterschied machen, wenn Sebastian Vettel tatsächlich nicht mehr fährt, da bin ich mir sicher. Außer natürlich, er stellt ihn als Experten ein, was ich mir auch fast nicht vorstellen kann. Aber ja, ich glaube, es wird schon ein großer Einschnitt werden. Für mich persönlich absolut gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber für viele Fans in Deutschland dann doch schon. Und ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Rennen in Deutschland dann sehen werden, ist dann ja noch stärker gen Null als jetzt schon. Wobei jetzt gibt es ja natürlich irgendwie wieder die Gerüchte, dass Hockenheim auch dieses Jahr wieder zurückkommt. Aber wenn Sebastian Vettel dann weg ist, dann gibt es hier einfach nicht wirklich einen Grund.
Danke für diese Überleitung, denn Christian, das ist jetzt keine Hörerfrage, sondern eine von mir, die mir gerade eingefallen ist, es werden TV-Rechte vergeben. Also es müssen TV-Rechte vergeben werden für die nächste Saison, denn der aktuelle Vertrag läuft aus. Sky hat wohl ein relativ gutes Angebot abgegeben. Pläne sahen es mal vor, dass eigentlich schon eine Bekanntgabe hätte machen sollen, also hätte geben sollen, wie es mit der Formel 1 in Deutschland weitergeht. Jetzt hierdurch, siehst du es in Gefahr, dass zum Beispiel RTL sagt, wenn jetzt kein deutscher Fahrer dabei sein sollte nächstes Jahr, der namhaft ist, und auch kein Mick Schumacher, dass die Formel 1 bei RTL, so wie wir sie jetzt kennen, dann nicht mehr zu sehen sein wird? Also könntest du dir vorstellen, dass RTL dann sagt, okay, wir müssen dann gucken, wie viel Geld wir da investieren können, weil wir haben andere teure Rechte?
Also ich glaube, ohne dass er die Frage direkt beantwortet hat, hat in Wahrheit die Antwort darauf Heiko Wasser geliefert im letzten Podcast, den ich übrigens sehr, sehr unterhaltsam und spannend fand. Weil er hat ja gesagt, Formel 1 ist extrem teuer. Was wir ja auch wissen. Also es bewegt sich wahrscheinlich irgendwo im Bereich 30 bis 40 Millionen im Jahr, würde ich mal vermuten, größenordnungstechnisch. Und Heiko Wasser hat auch sehr genau beschrieben, die Zielgruppe, die RTL adressiert, die natürlich sehr breit sein muss, auch um einfach die Reichweite zu generieren, sodass du mit dem Werbeerlösen dann das zum wirtschaftlich sinnvollen Engagement machen kannst. Ob das noch funktioniert für RTL, wenn du sagst, also mit den Freaks, mit den Hardcore-Fans, wird das für RTL, wird die Rechnung nicht aufgehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die größte Gefahr, dass RTL sagt, für uns ergibt das ohne einen Lokalmatador ohne einen Sebastian Vettel, ohne einen Mick Schumacher keinen Sinn, weil dann rückt die Formel 1, ich glaube nicht, dass die wirklich wieder in eine Nische gedrängt wird, aber ich glaube schon, dass das Interesse dann sehr, sehr stark zurückgehen würde, weil das ohne das Free-TV, da fehlt einfach was, da verlieren ganz viele Menschen ihren Bezug, da läuft es dann halt wirklich nur noch bei denen, die wirklich bereit sind, Geld dafür auszugeben. Aber zum Beispiel jetzt ist halt so, keine Ahnung, Papa guckt Formel 1 und der Sohn kommt irgendwie dazu und lernt ganz automatisch, oder auch die Tochter, um Gottes Willen, gendergerecht sprechen hier. Aber so
vielleicht guckt auch die Mutter Formel 1,
richtig, Christian. Korrekt. Und die Oma und keine Ahnung, und Transgender sowieso. Aber worauf ich raus will, du bist sozusagen, das war ja auch bei mir so im Übrigen, mein Vater hat halt Formel 1 geguckt und da kannte ich das irgendwie und irgendwann fand ich es halt toll. Ohne das Free-TV fehlt das. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ein Ausstieg von RTL und ohne Lokalmatador werden die Reichweiten zurückgehen, dann wird es für RTL keinen Sinn mehr machen. Das wäre schon echt schlecht für die Formel 1 in Deutschland. Andererseits, kurzfristig gedacht, bin ich auch immer einer, der sagt, ich strapaziere da immer die Analogie zu Boris Becker. Ja, das war der Erste. Das Interesse in Deutschland war riesengroß. Das ist so ein bisschen der Michael Schumacher, wenn man die Analogie weiterziehen will. Und alles, was danach kam, war bei weitem nicht mehr so groß. In Österreich hatten wir Thomas Muster, Riesenhype, ja, Grand Slam Turnier gewonnen im Tennis. Danach war ewig lang nichts mehr. Und jetzt gibt's wieder Dominic Thiem und das Tennisinteresse ist wieder riesengroß. Das heißt, was ich damit sagen will, ich glaube, dass so eine gesunde Pause, Abstand von der Formel 1 für Deutschland vielleicht auch gut sein kann. Weil wenn dann in ein paar Jahren wieder einer kommt, ist, glaube ich, das Interesse dran wieder größer. Einfach weil der Hunger auf Formel 1 wieder größer ist. Weil wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, was Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren Formel 1 erlebt hat, die Titel von Michael Schumacher, die Titel von Sebastian Vettel, der Titel von Nico Rosberg, das ist ja unglaublich. Ja? Das ist komplette Übersättigung in Wahrheit. Und dann so, ja, Sebastian Vettel hier schon wieder Weltmeister geworden. Eigentlich nichts Besonderes mehr. Und ich glaube, mit so ein bisschen Pause sozusagen von diesem Lokalmatador-Faktor, könnte das mittel- bis langfristig vielleicht wieder lebendig werden. Also so gesehen kann es auch gut sein. Kurzfristig gesehen wäre es natürlich schlecht für die Formel 1 in Deutschland und damit auch für den breiteren Motorsport. Ich hole schon wieder sehr, sehr weit aus, aber ich glaube, das ist wichtig. Weil was bedeutet das, wenn es kein Formel 1 im Free-TV mehr gibt? Das heißt, das Interesse an diesem Sport sinkt insgesamt. Sponsoren pumpen weniger Geld rein. Nachwuchsfahrer tun sich schwerer, Sponsoren zu finden, packen vielleicht früher zusammen, obwohl sie eigentlich eine gute Karriere haben könnte. Dann sperren wiederum Kartbahnen zu und so weiter und so weiter. Das zieht alles einen riesen Rattenschwanz nach sich. Also das darf man nicht unterschätzen. Und da ist auch die Rolle von RTL oder vielleicht gar nicht mal von RTL per se, aber von Free-TV oder von medialer Erreichbarkeit des Sports enorm wichtig. Und RTL war halt der Sender, der das die letzten Jahre eingenommen hat. Ich glaube, für Sky würde das weiterhin Sinn machen. Da ist aber auch die Zielgruppendefinition eine ganz andere. Ja? Also es gibt immer noch mit Sicherheit siebenstellig Menschen in Deutschland, die sich regelmäßig Formel 1 anschauen würden. Aber halt bei RTL haben teilweise 10 Millionen und mehr geguckt in den Hochphasen. Ja. Und das, glaube ich, würde es nicht mehr geben ohne Deutschen. Gibt es ja auch jetzt schon nicht mehr mit Deutschen. Ja.
Das stimmt. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über die Alternativen, die Sebastian Vettel so hat. Also wenn er denn weitermacht in der Formel 1, müssen wir noch ein bisschen dezidierter darauf eingehen. Und wir haben noch ein paar Fragen von euch an Christian und an uns aus unserer Facebook-Gruppe und von unserem Twitter-Channel. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll. Ja, mit all dem, was ihr wissen müsst, rund um das Vertragsende von Sebastian Vettel bei Ferrari am Ende der Saison.
Wir haben, glaube ich, über alles gesprochen, außer über die Option für Sebastian Vettel.
Kolja Beetz, stellvertretend für alle, die das gefragt haben, hat genau diese Frage in den Raum geworfen. Wie man so hört, stehen Vettel am wahrscheinlichsten zwei Teams zur Verfügung. McLaren, dann ja McLaren-Mercedes 2021. Die ersten Westraucher atmen auf. Ja. Und Renault. Was meint ihr? Tut sich Vettel Renault an oder würde er eher zum aufsteigenden Team McLaren gehen? Natürlich vorausgesetzt, dass er nicht aufhört und Mercedes nicht auf einmal sagt, komm her, Ole.
Also Renault haben wir ja anfangs schon gesagt, weiß ich nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht tue ich Renault Unrecht und die sind dieses und nächstes Jahr mega. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Mal abgesehen davon, dass auch da natürlich ungewiss ist, machen die weiter, dann ist es politisch da auch immer, ja, mal so, da passt Sebastian Vettel nicht rein. Klar, irgendwer hat es auch geschrieben, er hat natürlich alle seine Titel mit einem Renault-Motor gewonnen. Das ist ja auch richtig, aber das war halt Red Bull und nicht Renault. Und das glaube ich nicht. McLaren halte ich für ein bisschen realistischer. Ja, die sind gerade so ein bisschen im Aufstieg. Und wenn er einfach Lust hat, so ein bisschen mitzufahren im Mittelfeld, oberen Mittelfeld, einfach des Spaßes wegen, und da ist ja auch Andi Seidel und da ist seine ganz gute Führung am Start, dann kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Realistisch, ja, finde ich es jetzt aber doch nicht. Dann gibt es natürlich noch Mercedes. Ja, da sind halt Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Möchte übrigens mal die Theorie in den Raum werfen, was ist denn eigentlich mit Vettel und Hamilton bei Mercedes? Auch die Variante gäbe es natürlich, dass man bei Mercedes sagt, komm, jetzt haben wir Nico, jetzt haben wir Lewis, jetzt geben wir nochmal richtig Vollgas, jetzt machen wir auch noch Sebastian Vettel neben Lewis Hamilton zum Weltmeister, geben alles, deutscher Fahrer im deutschen Auto, also gut, englisches Auto mit deutscher Marke, aber das ist natürlich auch eine Option, entweder neben Hamilton oder für Hamilton, aber ich finde es auch nicht realistisch. Dann wurde ja auch gemunkelt, dass irgendwie Toto Wolff ihn mit zu Aston Martin nimmt, um dann Lance Stroll natürlich als Wasserträger, so wie damals Bjarne Riis, zum WM-Titel zu fahren. Das ist natürlich ganz klar. Aber ich weiß es nicht. Ich halte, also wenn ich diese Option jetzt sehe, halte ich am ehesten noch McLaren für realistisch. Aber auch irgendwie nicht. Also da bin ich wieder beim Anfang. Ich kann, also warum sollte er? Also warum, also jetzt, man trifft ihn, und warum sollte er zu Renault, zu McLaren? Mercedes kann ich noch halbwegs nachvollziehen, aber auch jetzt Aston Martin oder irgendwie sowas, oder gut, Red Bull, da kommt der Herber, das Max Verstappen. Also was soll das denn? Alpha genauso, also das macht alles vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn. Und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich McLaren nehmen. Aber da würde ich die Chance auch nur bei 40% sehen.
Christian.
Also ich finde diese Variante mit Vettel und Hamilton bei Mercedes nicht unspannend. Ich habe irgendwann mal mit Toto Wolff in Zeiten, als wir noch gesprochen haben, habe ich mal gesagt, eigentlich das Einzige, womit du die ganzen Geschichten jetzt noch toppen kannst, ist, wenn du so eine Senna-Prost-Konstellation hast. Verstappen-Hamilton zum Beispiel oder eben auch Vettel-Hamilton, das wäre eine ähnliche Liga. Das hat schon was. Ja? Vettel, ein Deutscher im Mercedes, schon ganz cool. Ich glaube, dass auch Lewis Hamilton, selbstbewusst wie er ist, sagen würde, bring it on. Vettel vielleicht auch. Also die beiden haben ja gar kein schlechtes Verhältnis zueinander. Ja, die haben immer sportliche Rivalität, aber man merkt immer, da habe ich zum Beispiel Kanada vor Augen, als diese Überholmanöver-Geschichte war mit der 1 im Parc Fermé, als Lewis Hamilton da ausgebuht wurde, ist Sebastian Vettel direkt eingeschritten und hat gesagt, ihr solltet Lewis nicht ausbuhen. Das ist nicht der Schuldige, sondern die Rennleitung. Ja? Also die haben ein von sehr großem Respekt geprägtes Verhältnis. Ob allerdings Vettel dann ausgerechnet zu Mercedes, wo Lewis schon seit so vielen Jahren verankert ist, hingehen würde, weiß ich nicht. Ja? Da braucht schon sehr dicke Eier dafür, das zu riskieren. Ich glaube, von Mercedes- und Hamilton-Seite würde ich es nicht komplett ausschließen, bin aber bei Ole, ich glaube es auch nicht wirklich. Ja? Aber es gibt sicherlich dümmere Varianten. Renault, no way. Ja? Das ist Ferrari-Politik in klein und mit geringeren Erfolgsaussichten. Das kann ich überhaupt nicht sehen. McLaren hat insofern Charme, als dass mit Andy Seidel da jemand am Ruder ist, der die Sprache von Sebastian Vettel spricht. Und damit meine ich nicht nur Deutsch, sondern auch dieses Unpolitische, dieses Straighte, Klare. Ich glaube, das mag Sebastian Vettel. Ich glaube, der mag auch die Art von Andy Seidel. Was ich halt nicht so sehe, ist bei McLaren, und darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, bei McLaren wird es auch nicht von heute auf morgen gehen, dass die um den WM-Titel fahren. Da wird es auch Aufbauarbeit brauchen, und ob er die bereit ist, nochmal zu leisten, oder ob er dann eben sagt, die 2-3 Jahre meiner Kinder, wenn sie jung sind, die kann mir keiner zurückgeben. Das ist eine Entscheidung, die muss er dann selbst treffen. McLaren hat diesen Charme schon. Die Aston Martin-Variante ist natürlich auf den ersten Blick Mumpitz. Ich glaube, es gibt nur eine Konstellation, wo selbst die irgendwie realistisch werden könnte. Wenn nämlich Daimler den Stecker zieht, Toto Wolff ist ja schon bei Aston Martin beim Sportwagenhersteller eingestiegen mit über 40 Millionen Euro, wie wir wissen. Wenn es da irgendwie heißt, ja, schau mal hier, Riesengelegenheit für den Rest deines Lebens, kaufst dir ein paar Aston Martin-Aktien, kann ich die günstig vermitteln. Fährst noch 2-3 Jahre Rennen für uns, wirst vielleicht nochmal Weltmeister, weil Lawrence Stroll unglaublich viel Geld bereit ist, in die Hand zu nehmen dafür. Das würde aber nur bei jemandem funktionieren, der durch Geld käuflich ist sozusagen. Und das ist Sebastian Vettel, glaube ich, nicht. Deswegen würde ich das auch ausschließen, bin ich auch bei Ole. So, dann haben wir alles durch, oder? Ferrari gibt's nicht. Ja, Red Bull haben wir noch als theoretische Möglichkeit. Hat Dr. Marco ja bereits ausgeschlossen vor ein paar Wochen schon, als die Situation mit Vettel und Ferrari noch gar nicht bekannt war. Hat gesagt, das wird deswegen nicht passieren, weil mit Verstappen sind sie ja committed und ich glaube, mit dem wollen sie auch in die Zukunft gehen, ähnlich wie Ferrari mit Leclerc. Und er sagt auch, ich habe das Zitat nicht genau im Kopf, aber dass das monetär sozusagen nicht im Budget verankert wäre. Ich habe den Dr. Marco heute Morgen angerufen, habe ihn gefragt, hat er seine Meinung dazu geändert, jetzt wo klar ist, dass Sebastian Vettel doch frei ist. Meiner Frage nach, haben Sie schon gesprochen, ist er so ein bisschen ausgewichen, um ehrlich zu sein. Aber letztendlich, um das kurz zusammenzufassen, und dazu wird es auch noch eine Geschichte geben, natürlich bei uns, vielleicht ja nicht mehr heute, aber dann morgen im Laufe des Tages, ich glaube nicht, dass das tatsächlich realistisch ist. Er ist vor Ricciardo schon, wobei weggelaufen ist jetzt vielleicht zu hart, aber er hat schon die Ricciardo-Situation, er ist der schon ausgewichen, und warum sollte er dann jetzt sich Verstappen antun, ja, bei Red Bull, das sehe ich irgendwie auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, wenn nicht die Mercedes-Variante aus irgendeinem Grund plötzlich realistisch wird, auch neben Hamilton vielleicht, dann geht er nach Hause und genießt und schaut seinen Kindern beim Großwerden zu. Weil das sind jetzt genau die, Ole, da wirst du, ich ja nicht, aber ich höre es von meinen Freunden. So diese ersten Jahre im Leben deiner Kinder, die kann dir keiner zurückgeben. Ja, auch nicht, wenn du dann draufkommst, wenn die alle 25 sind oder 30 und jetzt hast du plötzlich Zeit. Aber die ersten Jahre, die kriegst du nicht zurück. Und ich glaube, Sebastian Vettel ist einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige Formel-1-Fahrer, dem sowas enorm wichtig ist. Deswegen halte ich Rücktritt tatsächlich im Moment für am realistischsten.
Und falls er nicht zurücktreten sollte, halte ich persönlich die Version McLaren-Mercedes für sehr, sehr wahrscheinlich. So hat Mercedes nämlich 2 Aushängeschilder. Einmal natürlich Lewis Hamilton im Werksteam und Sebastian Vettel als sozusagen Mercedes-Fahrer. Denn Lando Norris wäre McLaren-Fahrer, Sebastian Vettel wäre Mercedes-Fahrer. So könntest du da nämlich eine wunderbare Brücke schlagen und hättest da ein ziemlich gutes Gesamtpaket, rein für die Öffentlichkeit und für das, was du ja auch werbetechnisch darstellen kannst. Also
Kevin, da muss ich noch einen Gedanken, ich habe so viele Gedanken in die Antwort gefasst gerade, aber einer ist tatsächlich auf der Strecke geblieben. Wenn Daimler den Stecker zieht, würden die das, glaube ich, nur so tun, dass sie weiterhin, weil der Hybridmotor ist ja ein wunderbares Marketing-Tool, ja, dass du auch mit verhältnismäßig geringen Kosten weiterhin in der Formel 1 halten kannst, wo du mit dem Bein in diesem Sport bleibst. Wenn Daimler den Stecker zieht und das Team zum Beispiel verkauft an irgendwelche Investoren oder auch an Stroll und Toto Wolff, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die auch, glaube ich, sehr aktiv diskutiert werden gerade. Wenn Daimler den Stecker zieht, es kein Werksteam mehr gibt und sozusagen McLaren mit dem Mercedes-Deal dann zum Semi-Werksteam wird, dann wird die McLaren-Nummer auch irgendwie rund. Weil Sebastian Vettel in einem Semi-Mercedes-Werksteam mit Andy Seidel als Teamchef, McLaren, das gerade so ein bisschen im Aufwind ist, Lando Norris als jungen Zukunftsmann für McLaren und Sebastian Vettel als den alten Haudegen mit so viel Erfahrung, der so viel einbringen kann in die Entwicklung dieses Teams, natürlich auch wunderbar vermarktbar ist, ja, als viermaliger Weltmeister im Silberpfeil oder in Mercedes-Power zumindest, das ergibt dann schon Sinn. Ist auch kein komplett utopisches Szenario, ja.
Eine letzte
irgendwie das Fazit sozusagen, aber das wollte ich noch anmerken.
Finde ich gut, finde ich auch sehr richtig und wichtig, weil das macht das Bild tatsächlich rund. Und wir machen die Folge jetzt rund mit einer letzten Frage, die ich persönlich mir bis zum Schluss aufgehoben habe, weil sie so ein bisschen das betrifft, wie wir Sebastian Vettel vielleicht am Ende sehen könnten. Und Dennis Rohmeier hat das gefragt in unserer Starting Grid F1-Fans Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr jederzeit eintreten und mit vielen Fans diskutieren oder eben auch Fragen für den Podcast stellen. Überschattet die titellose Ferrari-Zeit nicht die erfolgreiche Zeit bei Red Bull mit den vier Titeln? Zwar ist Sepp mit seinen vier Titeln einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, aber die sind ja auch schon 7 Jahre her. Gefährdet also das mehrmalige Scheitern gegen Mercedes seine Legacy in der Öffentlichkeit und in der Formel 1? Und ich würde die Frage gerne noch erweitern, Christian. Würde ein Wechsel zu jedem anderen Team seiner Legacy noch mehr Schaden zufügen?
Ja gut, was ein weiterer Teamwechsel tun würde, hängt dann davon ab, wie es da dann läuft, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht. Schon bleibt irgendwie ein kleiner Makel haften, oder? Als er bei Red Bull rausging, war er der viermalige Weltmeister, der unumstrittene Superstar der Formel 1. Inzwischen hat ihm das ja Lewis Hamilton so ein bisschen abgenommen. Er kam ja schon viel früher aus der Formel BMW raus mit, schlag mich tot, 18 Siege in 20 Rennen, glaube ich, einmal Zweiter oder so. Also das war eine ziemlich weiße Weste, die er eigentlich hatte, bis dieser Daniel Ricciardo kam und dieses Jahr 2014. Auch ein Makel, der irgendwie geblieben ist, dass er sich dem nicht gestellt hat. Ich glaube gar nicht so sehr, dass er nur vor Ricciardo weggelaufen ist. Das mag vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Natürlich war einfach auch Ferrari diese einmalige Chance da, sich diesen Kindheitstraum zu erfüllen. Ja, aber dann hat das nicht geklappt. Oder sehr wahrscheinlich nicht geklappt. Wie gesagt, die Möglichkeit 2020 gibt's ja noch. Und wieder ist es ein Junger, der da kommt und ihm eigentlich seine Nummer-1-Position so ein bisschen abgräbt. Es ändert nichts an meinem extrem positiven Bild von Sebastian Vettel als Rennfahrer. Und ich glaube, dass er mit diesen vier Titeln, da bin ich anderer Meinung als andere, aber ich glaube, dass er die in der Hall of Fame der Formel 1 sozusagen, dass ihm die schon zustehen. Andererseits, und da muss ich jetzt kritisch sein, und das, so wie ich ihn einschätze, ist das auch das, was ihn selbst vielleicht ein bisschen wurmt. Senna ist es nicht passiert. Und Schumacher ist es auch nicht passiert. Und Hamilton bisher auch nicht, ja, dass sie zweimal von Teamkollegen eigentlich, also das wird ihn schon wurmen, glaube ich schon. Und ich verstehe, wenn Fans auch so argumentieren und sagen, deswegen ist Vettel jetzt nicht in der ganz, ganz großen Liga der 3, 4, 5 größten Fahrer aller Zeiten, obwohl er da vielleicht von der Anzahl der Titel her hingehört. Ja, es bleibt, also der Makel bleibt schon haften, muss man ganz ehrlich so sagen, auch wenn, wie gesagt, für mich ja trotzdem zu den größten Rennfahrern aller Zeiten in der Formel 1 gehört.
Ole, bitte noch deine Einschätzung zu Dennis' Frage.
Also da bin ich so ein bisschen bei dem, was Christian vorhin zum Thema RTL und Formel 1 in Deutschland und so gesagt hat. Kurzfristig wird man wahrscheinlich denken, hätte besser sein können. Ich glaube dann aber mittelfristig, langfristig wird man dann feststellen, viermal Weltmeister, ja, war nicht so schlecht. Genauso viele WM-Titel wie Prost. Ich habe jetzt die Anzahl der Siege und Poles und so nicht im Kopf, aber das sind auch nicht gerade wenig gewesen. Klar, nur für ein Team, aber gut. Bei Prost zum Beispiel, der Williams 93 war ja so dominant, da wäre ich auch wahrscheinlich, also ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, drin Weltmeister geworden. Also von daher, ich glaube schon, dass ihm das nicht schaden wird. Weil die Ferrari-Zeit gar nicht so unerfolgreich natürlich war. Ich lass mich lügen, ich glaube, es sind 13 Siege und auch ein paar Pole-Positions und ein paar doch sehr viele Podien. Und das ist natürlich aber zu einer Zeit, wo Mercedes halt am erfolgreichsten war. So, aber dann in dieser Zeit so erfolgreich zu sein wie Sebastian Vettel, das soll schon was heißen. Besser als die beiden zweiten Plätze 17 und 18 kann es halt da nicht werden, weil Mercedes und Lewis Hamilton und auch Nico Rosberg, das ist halt einfach das dominierende Team seit 2014 und das ist halt so wie, das ist halt so ein bisschen wie Montoya Anfang der 2000er und auch da Kimi so ein bisschen. Die sind halt gegen Ferrari und Michael Schumacher in der absoluten Blüte gefahren. Also und von daher glaube ich nicht, dass ihm das schaden wird. Kurzfristig wird man wahrscheinlich sagen, okay, also das die Meinung, die ja jetzt auch schon ein bisschen vorhält, so von wegen, Junge, das ist schwach, er kann nichts, wird Zeit, dass er aufhört, so. Aber ich glaube, mittelfristig und langfristig wird es, glaube ich, schon so sein, dass man anerkennt, dass diese vier WM-Titel doch schon eine Menge wert sind. Außer natürlich in 30 Jahren haben 10 Fahrer 8 WM-Titel, aber das glaube ich noch nicht.
Ein schönes Schlusswort für diese Sonderausgabe zur Bekanntgabe der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwischen Sebastian Vettel und der Scuderia Ferrari am Ende der Saison. Ganz ehrlich, und ich glaube, da spreche ich auch ein Stück weit für euch, weil ihr könnt gleich selber noch sagen, ich würde mir noch ein paar Mal Grazie Ragazzi Grande Macchina wünschen. Ne? Alleine für einen schönen Abschluss. Und jetzt soll er auch Weltmeister werden. Ja, scheiß drauf, dass Hamilton Schumachers Rekord. Das wäre doch noch viel besser. So, in der letzten Saison vereitelt Sebastian Vettel die Gleichsetzung mit der Weltmeisterkrone von Michael Schumacher für Lewis Hamilton. Das wäre die Geschichte, die wir in Formel 1 Deutschland sehen wollen. Bei RTL. So, das ist das, was zählt. So, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen heute, für das trotz Urlaubs mit uns sprechen, ja, und auch für diese Story, muss man ganz ehrlich sagen. Christian Nimmervoll, Dankeschön.
Ist doch der reinste Urlaub mit euch.
Oh, ja, bleibt gesund, ja, immer schön Abstand halten und dann hören wir uns hier sicherlich bald wieder im Podcast. @mst_christian_n, @kevin_scheuren, @olewaschkau bei Twitter, wenn ihr uns folgen wollt. Und ihr könnt natürlich den ganzen Links in den Shownotes folgen, wenn ihr in die Gruppen kommen wollt und mit uns diskutieren möchtet. Und dann hören wir uns bald hier wieder. Das letzte Wort hat aber, wie immer, Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben das jetzt mal, glaube ich, alles dazu gesagt. Ihr diskutiert ja sowieso schon, wo er hingeht wird, vielleicht geht er auch zu Williams, vielleicht geht Lance Stroll zu Mercedes oder was weiß ich was. Wir wissen nicht, was passiert. Erstmal muss es losgehen dieses Jahr. Aber ja, diskutiert gerne mit uns mit in den Gruppen und so weiter. Und dann hören wir uns auch bald hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep racing.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.